es gibt eine gewisse Konsumentenmentalität gegenüber dem Staat da oben. Der hat gefälligst zu liefern, so als ob Staat und Politik ein Lieferservice sind und nicht etwa ich als Bürger oder als Bürgerin Teil eines Gemeinwesens bin mit einer ganzen Portion von Eigenverantwortung. Ich zolle Frau Merkel für ihre Lebensleistung jeden Respekt, aber ja, sie gehörte über Jahre zu denjenigen, die eigentlich die Bevölkerung sediert hat. Nach dem Motto, ich bin die Mutter über alle deutsche Porzellankisten, sie können gut schlafen. Und ich werde nie vergessen, wie in dem Fernsehduell, das ich mit ihr hatte 2013, als ich Kanzlerkandidat der SPD war, den kongenialen Abbinder fand, der da lautete, Sie kennen mich ja, gute Nacht. Das sagte alles. Er bestimmt unsere Debatte bereits am Morgen. Sind wir wahnsinnig geworden? Ich kriege inzwischen richtig Streit beim Frühstück mit meiner Frau, weil sie mir die größten und gerade stattgefundenen Verrücktheiten von Herrn Trump darstellt. Und ich sage, lass das mal sein. Der macht morgen, jagt er wieder eine neue Sau durchs Dorf und bestimmt unsere Gedanken, unsere Gespräche, unsere Vorstellungen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Peer Steinbrück. Der frühere Bundesfinanzminister, Ex-Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat gehört zu den klarsten Stimmen im politischen Diskurs. Präzise, pointiert und meinungsstark. In seinem langen politischen Leben hat er die Höhen und Tiefen der Demokratie erlebt, war Teil von Regierungen, Oppositionsführer, unbequemer Mahner und aufrichtiger Analytiker zugleich. Ich wollte von ihm wissen, warum unser Staat oft nicht mehr funktioniert, weshalb Vertrauen in die Politik verloren geht und wie wir es zurückgewinnen können. Wir sprechen über Verwaltung, Bürokratie, Migration, Verteidigung und über Europa, aber auch über Verantwortung, über politische Führung und über die Frage, ob es heute noch erstrebenswert ist, ein öffentliches Amt zu übernehmen. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Herr Steinbrück, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können, um über Politik zu sprechen, um über unsere Gesellschaft zu sprechen und nicht zuletzt über Demokratie. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Herr Fürk.
Fangen wir mal mit einer vermeintlich einfachen, aber wahrscheinlich sehr komplexen Frage an. Ich habe immer das Gefühl, hier in Deutschland, wenn wir über Politik reden, dann reden wir immer über die Politik. Und ich habe das in vorherigen Episoden immer mal wieder mit anderen Leuten auch diskutiert, weil ich habe immer das Gefühl, in anderen Ländern ist es so, da sprechen die Leute von, wir machen Dinge, wir gehen Probleme an, wir gehen Herausforderungen an und man versteht sich irgendwie als so eine Art Kollektiv, als Gesellschaft, als Gesamtes und diese Entkopplung zwischen Bürger, Bürgerin und Politik ist nicht so stark wie bei uns. Bei uns ist es irgendwie so, dass jeder nur noch davon spricht, das ist alles da irgendwo in Berlin und da sitzen die. Und die haben eigentlich nichts mit uns zu tun. Und im Zweifel haben wir in der Masse der Gesellschaft am ehesten noch Wut oder Ärger über die Politik. Aber es ist kein Wir-packen-Dinge-an-Gefühl mehr. Woran liegt das eigentlich?
Ich stimme Ihnen zu, das ist verbreitet in Deutschland. Ich komme gleich darauf zurück, aber nicht nur. Wenn Sie die Entwicklung in den USA nehmen, insbesondere mit Blick auf die enormen Ressentiments, um nicht zu sagen Aggression gegenüber Washington, denen da oben, oder die Gelbwestenbewegung in Frankreich gegenüber der Zentrale in Paris, dann haben sie das inzwischen auch in anderen Ländern. Aber wir haben in Deutschland, wie ich finde, ein Paradoxon, das mich lange beschäftigt, in dem die Bürger auf der einen Seite aufbegehren gegen einen übergriffigen paternalistischen Staat, nach dem Motto, der soll sich raushalten, der soll mir keine Vorschriften machen, der lässt sowieso viel zu viel bürokratische Regelungen. Aber dann kommt es. Von demselben als übergriffig und jedenfalls nicht sehr bürgerfreundlichem Staat wird verlangt, dass er alle Risiken einem von der Backe hält. Möglichst bis zum Liebeskummer. Das heißt, es gibt eine gewisse Konsumentenmentalität gegenüber dem Staat da oben. Der hat gefälligst zu liefern, so als ob Staat und Politik ein Lieferservice sind und nicht etwa ich als Bürger oder als Bürgerin Teil eines Gemeinwesens bin mit einer ganzen Portion von Eigenverantwortung und übrigens auch Verantwortung für das Gelingen dieses Gemeinwesens, sondern das sollen dann die Politiker da oben organisieren, die ich aber vorher schon für gelegentlich völlig dämlich, verrückt, teilweise sogar korrupt oder unfähig erklärt habe. Dieses Paradoxon beschäftigt mich sehr lang.
Liegt das vielleicht auch ein Stück weit daran, weil es uns so lange so gut ging? Also weil es ja eigentlich, also meine Generation ohnehin immer nur erlebt hat, dass es bergauf geht und immer alles besser wird und wir uns irgendwie so gemütlich zurückgelehnt haben und von dem Bürger selbst ja auch gar keine Aktion sozusagen nötig war.
Da ist viel dran. Es gibt einen... Ich glaube, er ist eher Sozialwissenschaftler oder sogar Sozialpsychologe. Der leitet das Rheingold-Institut in Köln. Der macht keine quantitativen Umfragen, sondern er versucht, über qualitative Befragungen Mentalitäten zu entwickeln, Haltungen, Werthaltungen. Ein Herr Grunewald. Und der hat das schon sehr früh beschrieben, indem das zusammenfasst in einem kongenialen Satz: Wir Deutschen wollen uns gerne bequem in einer permanenten Gegenwart einrichten. Und das ist nach wie vor in Deutschland, unabhängig davon, was es alles an Veränderungen gibt, gerade unter der Überschrift der Zeitenwende, die ich für berechtigt halte, nach wie vor verbreitet. Ich gebe allerdings zu, dem hat die Politik auch Vorschub geleistet, weil sie die Bürgerschaft eigentlich nur selten gefordert hat, sondern den Eindruck vermittelt hat, also ihr könnt schon gut schlafen, das Land ist ganz gut unterwegs. Das traf auch auf eine verbreitete Haltung, dass wir uns sowieso als Weltmeister oder als besser fühlen als alle anderen. Nach dem Motto, in Europa sind wir schon die Champions. Wir gucken nicht darauf, was andere Länder vielleicht besser machen, bei der Bildung, bei der Digitalisierung, sondern wir glauben, wir sind immer Europameister, wenn nicht mehr. Und wir müssen uns nicht mehr anstrengen. So, das ist also eine Wechselbeziehung zwischen Politik, die nicht gefordert hat, und einer Haltung der Bürgerschaft, die letztlich sagt, also wir können unser Wohlstandsniveau und das hohe Kulturgut des Sozialstaates anstrengungslos aufrechterhalten. Und das stimmt nicht.
Weil Sie gerade auch Europa angesprochen haben, andere Länder angesprochen haben. Ich habe vergangene Woche in Hamburg ein langes Gespräch gehabt, wo wir viel darüber diskutiert haben, warum es uns als Deutschland eigentlich oder auch als Europa insgesamt, die einzelnen Länder, immer so schwer fällt, mal in andere europäische Länder zu schauen, was die denn gut und richtig machen. Wir könnten uns ja mal Bildung in Finnland anschauen, Digitalisierung des Staates in Estland anschauen. Und Thomas Hendrik Ilves hat mal dazu zu mir gesagt, naja, wir würden ja, aber die wollen ja gar nicht.
Wer will nicht?
Also die anderen Länder, weil ich habe ihn gefragt, warum gibt es denn da keinen besseren Austausch? Man könnte ja Systeme, die es zum Beispiel in Estland gibt, auf Deutschland übertragen sozusagen, also technische Systeme versuchen, die zu skalieren auf eine Größe einer Bundesrepublik und dann auch hier einsetzen. Aber der Wille zum Austausch und der Wille, sich auch mal von anderen inspirieren zu lassen und vielleicht auch helfen zu lassen, der ist oftmals nicht da, auch gerade auf deutscher Seite.
Ja, das Letztere, glaube ich, ist das Problem. Ich glaube nicht, dass es in Dänemark, nur mal als Beispiel, einen Widerstand gäbe, wenn es mal eine Delegation gäbe, die die Frage in Dänemark untersucht, warum denn die spezifischen Investitionskosten für einen Kindergartenplatz, einen Kitaplatz in Dänemark, ich glaube, um 50% günstiger sind als in Deutschland. Das würden die Dänen nicht ablehnen, sondern die würden sagen, ja, kommt mal hier, guckt euch das mal an und findet die Gründe raus, warum wir darin besser sind. Und dasselbe wird wahrscheinlich für skandinavische Länder mit Blick auf ihr Bildungssystem gelten oder die baltischen Länder mit Blick auf die Digitalisierung ihrer öffentlichen Verwaltung. Nein, es liegt an uns. Oder um es auf den Punkt zu bringen, wir sind da sehr hochnäsig und sehr arrogant. Umgekehrt gibt es durchaus einige Länder, die an bestimmten, ich nenne es mal Best Practices in Deutschland Interesse haben. Also ich stoße bei manchen Auslandsbesuchen auf eine hohe Neugier gegenüber unserem System der dualen Ausbildung, der beruflichen Ausbildung. Weil die merken, dass das ein wahnsinniger Vorteil mit Blick auf einigermaßen sichere Berufsbiografien. So und so haben wir vielleicht auch anderes zu liefern. Aber das fehlt. Und mein Eindruck ist nur, das liegt nicht an anderen, sondern es liegt an uns selber.
Ich habe gerade im März, gerade wenn wir die Digitalisierung der Verwaltung uns anschauen, ich habe gerade im März in Texas eine Panel-Diskussion moderiert, wo wir die Geschäftsführerin der Digitalisierungsagentur des Freistaats Bayern mit dabei hatten. Wir hatten ein paar Leute aus den USA mit dabei und wir haben eben genau darüber diskutiert, warum fällt es anderen Ländern oftmals leichter und warum ist es für uns oft so schwierig. Und ich habe das Gefühl, jemand, der jetzt noch nie aktiv in der Politik war, ich habe immer das Gefühl, da wollen so viele Menschen mitreden. Also Beispiel Bayern, dann möchte das Finanzministerium, da liegen die Budgets für die Digitalisierung und die Hoheit darüber. Und dann gibt es ein Digitalministerium, die würden gern mehr machen. Und dann muss aber jedes Ministerium wieder selber entscheiden, ob es denn die Sachen digitalisieren möchte oder nicht. Also es ist ein totaler Wirrwarr und wir kommen gar nicht in den Modus der Umsetzung, weil davor so viele Menschen mitreden und am Ende auch Bedenken haben, ob man das dann so machen kann oder nicht. Und dann kommt hinten raus noch die Budgetfrage. Brauchen wir da, also das ist ja auch vielleicht eine Hoffnung jetzt mit dem Digitalministerium, brauchen wir da vielleicht wirklich so eine übergreifende Organisation, die im Zweifel auch durchgreifen kann und entscheiden kann?
Ja, das, was Sie beschreiben, dafür gibt es einen Fachbegriff, der nennt sich, wir sind in der Politik Verflechtungsfalle. Es hat was mit dem deutschen Föderalismus zu tun, aber es fängt schon an auf der Bundesebene. Also wir haben es bisher nicht geschafft, eine zentrale Einrichtung zu schaffen, die die entsprechenden Durchgriffs- und Koordinierungsrechte hat im Bereich der Digitalisierung. Anderes Beispiel, wir haben es mit 5 Bundesministerien zu tun, die für steuerfinanzierte Sozialleistungen zuständig sind. 5 verschiedene Bundesministerien, die übrigens nach den Sozialgesetzbüchern jeweils bei Antragsverfahren mit 4 verschiedenen Einkommensbegriffen operieren. So, das ist genau der Kern, weshalb wir es mit erheblichen Schwierigkeiten zu tun haben. So, wir werden natürlich den deutschen Föderalismus nicht abschaffen, der auch seine Vorteile hat, aber dass es sich in manchen wirklich zukunftszentral wichtigen Themen um eine stärkere Zentralisierung, Koordinierung mit entsprechenden Budgetmitteln, Kompetenzen, Durchgriffsrechten, wir die etablieren müssen, um aus den verschiedenen Insellösungen und aus den verschiedenen Fragmentierungen herauszukommen, gerade auch bei der Digitalisierung, ist unabweisbar richtig. Und deshalb war unser Vorschlag, ein Digitalisierungsministerium mit den entsprechenden Kompetenzen zu bilden, das übrigens gleichzeitig auch für eine Modernisierung der Verwaltung zuständig sein soll.
Wenn Sie sich da jetzt mal diese neue Bundesregierung anschauen, die ja seit ein paar Tagen im Amt ist, haben Sie da Hoffnung? Also, dass wir das jetzt mal endlich hinbekommen oder sind Sie da noch skeptisch?
Ja, ich bin häufig gefragt worden mit Blick auf diesen Zwischenbericht für den handlungsfähigen Staat von Frau Jäkel, Herrn Voskuhle, Herrn Demesier und mir. Glauben Sie denn, dass das umgesetzt wird? Und daraufhin habe ich gesagt, etwas, wie ich zugebe, ironisch, auch Heiratsvermittler glauben an die Liebe. Die Kontakte, die wir zu der neuen Bundesregierung haben, schon in den Zeiten, als sie noch verhandelt haben, die beiden Seiten, Union und SPD, ist jedenfalls sehr aufgeschlossen gewesen. Wir waren doch beeindruckt, wie viel sich im Koalitionsvertrag wiedergefunden hat und jetzt auch berücksichtigt worden ist im Organisationserlass. Aber wir beide und alle, die uns zuhören oder zusehen sollten, wissen, dass wir kein Erkenntnisproblem gelegentlich haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Nur da lautet meine Einschätzung, wenn diese Bundesregierung, egal welche parteipolitischen Präferenzen man hat, nicht den Erfolg hat, den sie haben muss in der Phase oder in dem Zustand, in dem das Land ist, dann wird die Nagelprobe auf die unsere Demokratie und ihre Legitimationsgrundlagen bei der nächsten Wahl zu einer Nagelprobe.
Da gab es ja schon eine ganze Menge Aussagen auch dazu, die das auch so sehen, dass wir eben gerade mit der nächsten Bundestagswahl eigentlich so eine Art Kampf um die Demokratie oder zumindest um die demokratischen Werte haben, die ja durch die AfD vor allem doch sehr bekämpft werden oder zumindest in Frage gestellt werden. Wie sehr ist denn Ihre Sorge da derzeit auch um die deutsche Demokratie, um die demokratischen Werte in unserer Gesellschaft?
Ja, ich teile keine Dramatisierung. Ich trete insbesondere irgendwelchen historischen Vergleichen entgegen, weil ich das alles erstens nicht für zutreffend halte und diese historischen Vergleiche sich in meinen Augen meistens irgendwo vergreifen oder jedenfalls nicht einfach anwendbar sind. Man kann aus ihnen lernen, aber man sollte sie nicht als Vergleichsmaßstab oder als Wiederholungsfall mit abbilden. Aber richtig ist, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die staatliche Handlungs- und Funktionsfähigkeit hat deutlich abgenommen. Und das heißt, die Bürgerinnen und Bürger haben eine Erwartung an die staatliche Leistungsbereitstellung. Und wenn der Staat in ihren Augen in Kernfeldern nicht in der Lage ist, dem zu entsprechen, fangen wir mal an bei bezahlbarem Wohnen, bei den entsprechenden Schulen und Ausbildung von Kindern und Kindern, bei der materiellen Infrastruktur, bei Antragsverfahren, Bewilligungsverfahren durch Behörden, auch kommunalen Behörden, dann verliert dieses demokratische Gemeinwesen an Legitimation. Und das ist exakt das, was wir gerade erleben. Das wird ausgebeutet von den rechtspopulistischen Rechtsradikalen, die schlagen darüber ihre Funken oder noch viel mehr, entfachen entsprechende Feuer. Und das hat dann Wirkung, wie wir an dem letzten Bundestagswahlergebnis gesehen haben.
Sie waren ja lange auch in verschiedensten Ämtern sehr aktiv Teil der Regierung dieses Landes. Wenn Sie so zurückschauen, auch auf Ihre aktive Zeit in der Politik, man kann ja jetzt viel darüber diskutieren, wo die Fehler liegen und warum man so viel versäumt hat, warum man all diese Dinge jetzt auf einmal lösen muss, statt sie über die letzten Jahrzehnte Stück für Stück zu lösen. Bei allem auch Respekt für die Arbeit von Angela Merkel, ist es vielleicht auch ein Problem an der Struktur, an dem System in unserem Land, dass wir oftmals generell Menschen auch zu lange in ihren Ämtern lassen, weil wir genau diesen Wandel irgendwo auch bräuchten, um dieser sich ständig verändernden Welt gerecht zu werden?
Ja, aber das ist nicht das Kernproblem. Ich bin eigentlich ein Befürworter, dass die Legislaturperioden, die Abgeordnete und Abgeordnetinnen machen sollten, maximal 3 sein sollen. Man kann darüber streiten, ob wir die Lösung von anderen Ländern übernehmen, dass ein Regierungschef, eine Regierungschefin nur 2 Amtszeiten machen sollte. Aber das ist nicht das Problem, das Kernproblem. Das Kernproblem ist eine Politik, die zunehmend einer Beschreibungsangst unterliegt und die Bevölkerung nicht herausfordert und ihnen keine Zumutungen verteilen will. Beschreibungsangst ist ein Begriff, den ich aufgegriffen habe von einem Politikwissenschaftler und den man gut nachvollziehen kann, wenn es zum Beispiel um das Stichwort der Verteidigungsfähigkeit geht. Über Jahre nicht richtig von der Politik adressiert in ihrem Stellenwert vor dem Hintergrund von Bedrohungen, die mindestens seit 2014 offensichtlich sind. Die Beschreibungsangst gilt mit Blick auf den demografischen Druck auf unsere Sozialversicherungssysteme, wo einige langsam merken, da fliegt uns eventuell was um die Ohren. Sie gilt mit Blick auf Integrationsprobleme. Unabhängig davon, dass es auch viele gelungene Integrationsbeispiele gibt. Sie dreht sich um eine konsistente Energiepolitik. So, und weil die Politik aus einer Haltung heraus, ich will den Bürgerinnen und Bürgern nicht wehtun, ich will nicht mit Liebesentzug bestraft werden, dies nicht, wie ich glaube, in ihren Konsequenzen und ihrer Dimension beschreibt, entsteht ein Vakuum. Und in dieses Vakuum gehen unappetitliche politische Kräfte hinein. So, ich zolle Frau Merkel für ihre Lebensleistung jeden Respekt, aber ja, sie gehörte über Jahre zu denjenigen, die eigentlich die Bevölkerung sediert hat. Nach dem Motto, ich bin die Mutter über alle deutsche Porzellankisten, sie können gut schlafen und ich werde nie vergessen, wie in dem Fernsehduell, das ich mit ihr hatte 2013, als ich Kanzlerkandidat der SPD war, den kongenialen Abbinder fand, der da lautete, Sie kennen mich ja, gute Nacht. Das sagte alles. Und demgegenüber war ich derjenige, der unkalkulierbar war, der gelegentlich auch seine Fingerübungen nicht richtig im Zaum halten kann. Man wusste das nicht so genau. Und damit gab sie die Botschaft, ja, über die Einzelheiten müsst ihr euch nicht kümmern. Ich werde euch auch nicht bemühen. Ich werde euch nicht herausfordern. Ich werde das schon irgendwie machen. Und das stimmte schon damals nicht mehr. Und die Abfolge unendlicher Gipfelveranstaltungen waren alle begleitet davon, dass anschließend über allen Gipfeln, wie bei Tarzan, Ruhe war. Und darunter leiden wir heute. Denn das, was wir an internen Problemen haben, ist ja nicht zurückzuführen alleine auf 3,5 Jahre Ampelkoalition, also bei allem Bashing, das man betreiben kann. Aber es geht zurück auf die Versäumnisse und Defizite der letzten 10 bis 12 Jahre.
Wenn wir uns mal 2 Themen rausgreifen, die Sie auch gerade angesprochen haben. Einmal das Thema Verteidigung und dann würde ich gleich noch auf das Thema Migration und Integration kommen. Das Thema Verteidigung. Wir hatten gestern die erste Regierungserklärung von Friedrich Merz. Und auch unser neuer Außenminister hat heute nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das Thema Verteidigung ist. Friedrich Merz sprach gestern davon oder von dem Ziel, die stärkste konventionelle Armee in Europa aufzubauen. Unser Außenminister sprach heute davon, dass das 5%-Ziel, das ja auch Donald Trump gefordert hat, eigentlich absolut gerechtfertigt ist. Wie schnell bekommen wir das dann hin und bekommen wir es schnell genug hin, um auch gegenüber Russland zeigen zu können, dass wir es wirklich ernst meinen und wir nicht wieder, wie wir es ja oft getan haben, einfach nur geredet haben.
Gut, das weiß keiner, aber immerhin sind die finanziellen Voraussetzungen geschaffen. Aber wir wissen, dass die Schaffung finanzieller Voraussetzungen wie auch die 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur oder für Investitionen eine hinreichende Bedingung sind, eine notwendige nicht. Denn dieses Geld muss ja über entsprechende administrative Verfahren hoffentlich so schnell wie möglich freigegeben, genehmigt werden für Projekte. Also korrespondiert das eigentlich auch mit einer Modernisierung unseres Verwaltungsapparates. Und das wird für die Bundeswehr auch gelten mit Blick auf das Beschaffungswesen. Also wichtiger scheint mir fast jenseits der Ziele von 5% oder der konkreten Finanzbeträge, dass wir endlich in Europa gemeinsam zu einer abgestimmten und koordinierten Entwicklung und Beschaffung von militärischen Systemen kommen. Man muss sich vorstellen, dass bei den zentralen Punkten die Amerikaner vielleicht 30 bis 40 verschiedene Waffensysteme haben, die Europäer 150. Und dann redet man in dem Zusammenhang im Englischen von einer Economy of Scale. Es ist eben ein Unterschied, ob ich von einem Waffensystem 30 beschaffe oder in Absprache mit den Europäern bei der Entwicklung und Beschaffung über 200. Und dann merkt man, dass dann pro Einheit die entsprechenden Beschaffungskosten sehr viel runtergehen. Und deshalb ist vielleicht gar nicht so wichtig, über die 5% zu reden, sondern über eine sehr viel bessere Abstimmung im europäischen Bereich über die Entwicklung und Beschaffung und damit auch die Absenkung der Investitionskosten pro einzelnes Waffensystem gegenüber dem Jetztzustand. Das wäre ein schon enormer Vorteil. Und darauf einen Akzent zu setzen, neben anderen in meinen Augen zentralen europäischen Projekten, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen, ist in meinen Augen das Wichtigste.
Müssen wir da vielleicht auch so ein bisschen diese Berührungsängste, die wir mit dem Thema Verteidigung und vor allem Rüstung immer noch oftmals haben, auch stärker abbauen? Also wenn ich mir gerade auch die Startup-Welt anschaue in dem Bereich, ist es so, in den USA sitzt in jedem Startup-Hub die US Army mit drin, um zu schauen, gibt es da spannende Unternehmen, bauen die spannende Technologien, die man vielleicht auch nutzen kann für Rüstung, wohingegen wir sehr limitiert sind, auch regulativ sehr limitiert sind, weil gerade Startups auch oftmals nur Grundlagenforschung machen dürfen, bevor sie irgendwie einen konkreten Auftrag haben und wir da einfach uns selbst so ein Stück weit ausbremsen.
Ja, es gibt da nach wie vor mentale Barrieren, wobei ich auch nicht in Abrede stellen will, dass natürlich das, was man früher als militärisch-industriellen Komplex bezeichnet hat, auch bestimmte Risiken birgt. Ich habe heute gerade gehört von einem Korruptionsfall im NATO-Bereich mit Blick auf die Beschaffung von Drohnen. Also ich bin da nicht auf einem Auge blind, aber richtig ist, wir haben in Deutschland vielleicht auch uns auf unsere Geschichte zurückgehend, auf die auch Zeit des Kalten Krieges zurückgehend, sagen wir mal, uns abgewöhnt, strategisch zu denken. Und wir haben es uns auch abgewöhnt, oder die Politik hat es auch abgewöhnt, die Politik heranzuführen an ein strategisches Denken, an eine Bedrohungslage. Also dass über lange Zeit sowohl in der Linkspartei wie bei Frau Wagenknecht wie bei der AfD diese Gegenüberstellung binär 0 oder 1 Krieg oder Frieden vertreten werden konnte, wobei wir es längst mit einer Art hybrider Kriegführung zu tun haben durch Herrn Putin. Also jenseits einer militärisch heißen Phase über Desinformation, Fake News, Propaganda, Angriffen auf unsere Infrastruktur, Auftragsmorde auf dem Gebiet europäischer Länder, nützliche Idioten, die jedenfalls Angriffe auf die Infrastruktur machen, Manipulation von Wahlen, das findet ja alles schon statt. Das sind alles Bedrohungslagen, die im engen Sinne nicht nur etwas mit militärischen Gegenmaßnahmen zu tun haben, aber das gesamte Thema der militärischen Sicherheit, der Cybersicherheit, des Katastrophen- und des Bevölkerungsschutzes auf völlig neue Grundlagen stellt. Und man hat den Eindruck, dass die Zeitenwende in Deutschland noch nicht ihren Niederschlag in der Sicherheitsarchitektur unseres Landes gefunden hat. Und dafür muss eine Regierung werben. Und eine manchmal festzustellende, sehr naiv pazifistische Strömung, die es in diesem Land gibt, dann auch ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, Leute, da können wir nicht stehen bleiben, wo wir sind.
Nicht stehen bleiben, wo wir sind, können wir irgendwie auch nicht bei dem Thema Migration. Wir sehen die Zahlen, die gehen deutlich runter. Wir sehen gleichzeitig das politische Narrativ auch der Union, dass wir hier ganz dringend eine Notlage haben, die wir lösen müssen. Und bei all diesen Diskussionen fehlt mir irgendwie die Ehrlichkeit der Zukunftsperspektive. Also auch wenn wir mal 30, 40 Jahre in die Zukunft schauen, wenn wir uns den Klimawandel anschauen, dann werden wir wahrscheinlich sehr viel stärkere Flüchtlingsströme sehen. Darüber redet heute aber irgendwie niemand. Also wir versuchen das zu stoppen, wir versuchen jetzt Grenzkontrollen zu machen, wir versuchen Asylanträge erst gar nicht zu bearbeiten, sondern direkt abzulehnen. Das ist ja im Endeffekt, wenn man das weiter spinnt, müssten wir irgendwann eine Mauer um Europa bauen und niemanden mehr reinlassen. Wie geht's Ihnen da mit dieser Situation? Und glauben Sie, dass wir in der Lage sind, auch gesellschaftlich, perspektivisch von diesem Gedanken der Abschottung irgendwo wegzukommen und fast schon philosophisch vielleicht überlegen müssen, wem gehört dieses Land eigentlich und wie gehen wir besser miteinander als Menschheit um?
Es ist jedenfalls eines der komplexesten Themen, das ich mir vorstellen kann. Und es ist vor allen Dingen, und das ist das Schlimme, es ist schön auszubeuten für Ressentiments und für einfache, aber falsche Lösungen. Und zwar von allen Seiten. Insbesondere, wenn man das Thema dann auch noch im Europäischen Verbund denkt und versucht, dort Lösungen zu finden, vor dem Hintergrund auch europäischer Absprachen. Insofern teile ich die Auffassung, dass die Ansprache dazu jedenfalls unzureichend ist. Damit drücke ich mich ausnahmsweise diplomatisch aus. Wir werden dauerhaft es mit Migrationsbewegungen zu tun haben, was übrigens historisch ja auch nicht so neu ist. So, und die andere Seite der Medaille ist, Deutschland braucht Immigration. Eindeutig. Bei der demografischen Entwicklung, die wir haben, werden wir das brauchen. Im Augenblick haben wir es, glaube ich, damit zu tun, dass von ursprünglich Ende der 60er Jahre, glaube ich, dem Verhältnis von 6:1, will sagen 6 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, finanziert mit ihren Sozialversicherungsabgaben einen Rentner oder eine Rentnerin. Die Zahl ist, glaube ich, inzwischen runter auf 2,5:1. Und dann weiß man, warum wir Probleme haben mit der Finanzierung der 4 Säulen oder 5 Säulen, wenn man die gesetzliche Unfallversicherung dazu nimmt, unseres Sozialsystems. So, also reden wir nicht über die Frage, ob Migration oder Immigration oder Einwanderung, sondern wie sieht die aus? Und dazu bedarf es entsprechender Vorschläge. Die sind in Deutschland erst sehr spät auf den Tisch gekommen, weil es auch eher rechts von der Mitte lange die in meinen Augen falsche Annahme gab, wir seien kein Einwanderungsland, was wir aber längst waren. Dies ist ein, wie ich finde, selbstverordnete Scheuklappen sind das gewesen, die aber lange, lange, lange Zeit Bestand der Politik gewesen sind. Richtig ist, dass trotzdem vor dem Hintergrund der Innengesellschaft, der Spannungen in der Gesellschaft, wir uns mit dem Thema der illegalen Einwanderung beschäftigen müssen und Gegenmaßnahmen brauchen. Die werden nur nicht so einfach durchzusetzen sein, wie einige tun, weil wir das nicht in, sagen wir mal, nur in, nicht in Konfrontation mit anderen europäischen Ländern machen können und vor allen Dingen auch mit Blick auf die Länder, in die die Abschiebungen stattfinden sollen. Denn es macht ja keinen Sinn, hier jemanden ins Flugzeug zu stecken oder woanders hin und man weiß nicht, wo das Flugzeug landen kann.
Sie haben vorhin die 500 Milliarden schon angesprochen und das Thema Schuldenbremse. Als ehemaliger Finanzminister, ist dann diese neue Situation, in der wir da sind, auch vielleicht mit den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, ist das was, was Sie unruhig schlafen lässt oder ist das was, wo Sie hoffnungsvoll in die Zukunft schauen, dass wir hier wirklich was bewegen?
Nicht die Bohne. Also was hier verloren geht, ist, dass diese 500 Milliarden, die sollen über 10 oder 12 Jahre laufen und nicht in einem Jahr, was bei der öffentlichen Kommunikation fast unter den Tisch gefallen ist. Also das Zweite ist, Deutschland hat eine gesamtstaatliche Verschuldung gemessen an unserer Wirtschaftsleistung, ich glaube im Augenblick von 62%. Das Maastricht-Kriterium ist übrigens 60%. Also wir sind fast bei dem sehr ehrgeizig formulierten Maastricht-Kriterium. Andere Länder, Frankreich ist, glaube ich, bei fast 120. Die USA übrigens, der viel größere problematische Fall, ist auch bei 120. Italien ist bei 137. Daran kann man sehen, die gesamtstaatliche Verschuldung in Deutschland ist nicht das Kernproblem. Dann haben wir, wie ich mich erinnere, im letzten Jahr sehr heftig debattiert über eine Reform der Schuldenbremse. Ich war zwar einer derjenigen, der an der Schuldenbremse beteiligt war, nicht der Vater, wie mir unterstellt wird, aber mit anderen zusammen, habe aber mal gesagt, das ist in einem anderen zeitlichen Kontext gemacht worden und man bedarf einer Reform der Schuldenbremse. Nun ist auf den letzten Metern der alten Legislaturperiode dieses nochmal zustande gekommen mit einer Zweidrittelmehrheit, dank auch der Hilfe von den Grünen, glaube ich. Ich weiß nicht, Linkspartei bin ich mir nicht so sicher. Und das halte ich für richtig bei dem enormen öffentlichen Investitionsbedarf, den wir haben. Bezogen auf Bildung, bezogen auf Infrastruktur, bezogen auf Sicherheit. Also vor dem Hintergrund bin ich nicht nur nicht, wie soll ich, beunruhigt, sondern ich wundere mich ein bisschen plötzlich über die Aufgeregtheiten dieser Beschlusslage, weil ich sie für völlig richtig halte.
Wenn Sie auch auf Ihre aktive Zeit nochmal zurückblicken und das mit heute vergleichen, wir haben ja irgendwie immer dieses Gefühl, es passiert so wahnsinnig viel gerade, es ist alles so unsicher, es wird alles viel schneller. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen oder sagen Sie, vielleicht bekommen wir heute auch mehr mit, vielleicht sind wir heute auch aktiver und emotionaler an den Themen dran? Oder ist es wirklich diese grundlegende Zeitenwende, die heute auch einfach dazu führt, dass alles viel unberechenbarer geworden ist, als es früher war?
Nein, die Beschleunigung ist ein Phänomen schon der letzten 20 Jahre, übrigens sehr stark medial getrieben, durch eine fast revolutionäre Entwicklung im Medienbereich, wo die etablierten elektronischen und Printmedien immer mehr an Einfluss verlieren. Es kommt hinzu, dass inzwischen fast jeder Bürger nicht nur Adressat, sondern auch Sender ist und mit beteiligt ist, was ja zunächst mal positiv, wie ich finde, unter dem Beteiligungsgesichtspunkt zu wertschätzen ist. Aber natürlich mit Blick auf die Ausreißer und das, was es an Aggression, an Mobbing, an Beleidigungen, an anonymen Angriffen gibt, natürlich eine enorme Schattenseite hat, die ich für hochproblematisch halte. Das treibt die Politik. Das heißt, sie muss inzwischen fast ubiquitär sein. Sie muss 7 Tage, 24 Stunden muss sie wirklich präsent sein. Vergleichen Sie das mal mit der Adenauerzeit oder mit der Zeit noch in den 70er Jahren. Und dann sind natürlich die Medien und die Nachrichten inzwischen so, dass jedes Ereignis auf der Welt in Echtzeit zu uns rüberschwappt. Also ich will das nicht vergleichen mit dem 19. Jahrhundert, wo das dann eine Woche dauerte, jedenfalls noch in Segelschiffzeiten. Auch nicht mit dem 20. Jahrhundert, aber das hat es in dem Ausmaß noch nicht gegeben. Das heißt, Zeit und Raum sind so zusammengeschmolzen, dass wirklich die Möglichkeiten, sich zu erregen, sich empört zu zeigen, verängstigt zu sein, verunsichert zu sein, enorm zugenommen hat über diese fundamentale mediale Revolution.
Sind Sie eigentlich manchmal froh, dass Sie da heute in beratender Funktion von außen zusehen können und nicht mehr aktiv Verantwortung übernehmen müssen, oder kribbelt es manchmal in den Fingern?
Nein, alles hat seine Zeit. Also ich muss es zugeben, ich bin inzwischen 78 Jahre alt. Ich lebe sehr von dem Nightcream meiner Frau, damit ich nicht so viele Falten kriege. Aber meine Verabschiedung aus der Politik 2016 war sehr, sehr klar gesetzt, selbstbestimmt. Und ich habe es nicht eine Sekunde irgendwie in Frage gestellt. Und es macht keinen Sinn, hinterher nachzukarten, was wäre, wenn ich da auf irgendeinem Stuhl noch sitzen würde. Das beschäftigt mich nicht.
Ich wache manchmal oder eigentlich fast jeden Morgen auf, mache das, was man nicht machen sollte, nämlich auf mein Handy schauen.
Nein.
Und schauen mir die ganzen...
Sie gucken als erstes Fußball, ja?
Und schauen mir die ganzen Eilmeldungen an und bin dann jeden Morgen dann doch wieder irgendwie überrascht, was in den USA jetzt schon wieder passiert ist. Wie geht's Ihnen denn da? Ist das was, was Sie, also diese Verrohung der Kommunikation, dieses Infragestellen jeglicher Prinzipien an Demokratie, Diplomatie, auch der juristischen Zusammenhänge und der Gewaltenteilung, also die Liste ist ja lang, was man sich da drüben gerade alles anschauen kann. Ist das was, was Sie noch überrascht, oder ist es eigentlich genau dieses Playbook, mit dem man rechnen musste von Donald Trump?
Es geht mir sowas auf den Senkel, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Und wissen Sie warum? Weil wir uns diese Art der Kommunikation von Trump und seinen ganzen Parteigängern dort beugen. Er bestimmt unsere Debatte bereits am Morgen. Sind wir wahnsinnig geworden? Ich kriege inzwischen richtig Streit beim Frühstück mit meiner Frau, weil sie mir die größten und gerade stattgefundenen Verrücktheiten von Herrn Trump darstellt. Und ich sage, lass das mal sein. Der macht morgen, jagt er wieder eine neue Sau durchs Dorf und bestimmt unsere Gedanken, unsere Gespräche, unsere Vorstellungen. Können wir mal versuchen, uns dagegen abzuschotzen und zu sagen, was müssen wir selber tun in Europa, um uns unabhängiger, resilienter gegen diesen erratischen Politiker jenseits des Atlantik aufzustellen? Kümmern wir uns mal um unsere eigene Ertüchtigung und das, was wir tun können, statt wie das hypnotisierte Kaninchen auf diesen Trump zu gucken, der uns da versucht auch noch zu beleidigen, vorzuführen mit seinen ganzen abhängigen Figuren, da seinen Marionetten. Das ist nicht zu fassen. Der Bannon, der Steve Bannon, Sie kennen den Satz, der sagt, let's flood the public with shit oder so. Genau das machen die. Wir ersticken, auf Deutsch gesagt, in dem Shit, ich nehme mal lieber das englische Wort, die über uns auskübeln, statt zu sagen, das können die gerne in ihre eigenen Flüsse oder an ihre Küste alles abladen. Wir kümmern uns um die Frage, wie geht es mit Europa weiter vor dem Hintergrund eines doppelten Epochenbruchs. Der erste Epochenbruch ist der Angriff von Putin auf die Ukraine, schon 2014. Und der zweite Epochenbruch ist gerade das, was der Trump im transatlantischen Verhältnis macht, weil es erodiert und Europa auf sich selber zurückwirft. Statt täglich auf die Meldung zu gucken, die der, ich glaube, in 100 Meldungen pro Tag abgibt. Es ist faszinierend, wie es dem gelingt, uns in Gefangenschaft zu nehmen mit Blick auf die Menge seiner Nachrichten, die er verbreitet.
Sind wir vielleicht auch deshalb so anfällig dafür, weil uns immer noch so ein großes gemeinsames europäisches Verständnis fehlt? Also wenn wir jetzt wirklich uns als Europäer in der Gesamtheit sehen würden und mit einer Stimme auch irgendwo auftreten würden, wenn wir europäische Stärke noch besser zeigen könnten, dann würde es uns ja vielleicht leichter fallen, weil wir nicht als kleines Deutschland uns sehen im Vergleich, sondern wir als Gesamteuropa sprechen könnten.
Ja, die ehrliche Ansage ist, in Europa ist fragmentierter, als wir das in den Sonntagsreden uns eingestehen. zwischen Nord und Süd bei bestimmten Einstellungen und zwischen Ost und West, insbesondere auch mit Blick auf einige Figuren wie Orban oder Herrn Fico. Vielleicht kommen da noch mehr dazu. Also die erste Ansage ist, Europa ist nicht ein geschlossener Bereich, die EU von 27 Staaten. Ich lasse mal den bedauerlichen Brexit draußen vor. So, dann muss man sich überlegen, welche Konsequenzen hat das, da man wahrscheinlich die europäischen Verträge wird nicht novellieren können, weil man das Einstimmigkeitsprinzip hat. Geht es in meinen Augen darum, welche Länder, genannt die Koalition der Willigen, kriege ich denn zusammen? Und dazu bedarf es einer gewissen Führung. Und wissen Sie, wer diese Führung maßgeblich ausüben muss? Deutschland. Und hat Deutschland das in den letzten 5 bis 6 Jahren gemacht? Die Antwort lautet nein. Alleine mit Blick auf das deutsch-französische Verhältnis. Das heißt, ich begrüße es außerordentlich, wenn der neue Bundeskanzler, Herr Merz, diese Führungsrolle nicht nur gegenwärtig hat, sondern sie auch wahrnimmt und die ersten Auftritte von ihm sprechen dafür, haargenau wie er es gemacht hat, möglichst in einer sehr engen Koordination und Abstimmung mit Polen und mit Frankreich. Und dann sieht, wer von den 27 Ländern ist denn bereit mit Blick auf eine gemeinsame Tätigkeit bei Energie, bei Telekommunikation, bei Digitalisierung, bei der Beschaffung und Entwicklung von militärischen Geräten und vielleicht noch anderen Fragen einer Kapitalmarktunion, um privates Kapital zu mobilisieren. 5 Bereiche. So, das ist die Aufgabe. Und wenn Europa das nicht macht, wird es zerrieben in den tektonischen Verschiebungen der globalen Macht.
Eine der Themen, die Sie ja auch in dem Zwischenbericht angesprochen haben, wenn wir nochmal zurück auf Deutschland gehen, ist diese Rolle des Bürgers sozusagen. Also heute sind wir oftmals in der Situation, wo wir erstmal dem Bürger oder auch dem Unternehmer vorwerfen, mehr oder weniger was falsch zu machen und mit Berichtspflichten, mit wahnsinnigem Dokumentationsaufwand hier auch wirklich alle überladen sozusagen. Statt erstmal zu sagen, wir drehen das Ganze um und sagen, wir gehen erstmal davon aus, dass alles richtig gemacht wird und gehen dann rein und prüfen, ob es denn auch wirklich so ist.
Richtig.
Warum fällt uns das eigentlich so schwer? Es wäre ja eine enorme Entlastung des gesamten Verwaltungsapparats.
Es ist eine Misstrauenskultur. Eine Misstrauenskultur auf der einen Seite und eine übertriebene Risikoorientierung. Anders als in anderen Gesellschaften. Positiv gesehen, die US-amerikanische Gesellschaft ist eine Chancenkultur. Wir sind eine Risikokultur. Aber die öffentliche Verwaltung über alle Stufen begegnet dem Bürger erstmal mit Misstrauen. Und wir versuchen dort wohl wissend, das kann man nicht dekretieren, weil es ein Mindset ist. Das ist etwas, was in den Köpfen sich abspielt, was Mentalitäten betrifft, zu sagen, also wir gehen erstmal davon aus, dass 95% der Bürgerinnen und Bürger sich regelkonform verhalten. Da sind vielleicht 5% dabei nicht. Und dann sagen wir erstmal, wir entlasten euch von Nachweisdokumentationspflichten aller Art, aber wir machen mehr Stichproben. Und diejenigen, die wir erwischen, dass sie den Regeln nicht entsprechen, die kriegen richtig knackige Sanktionen um die Ohren gehauen. Das scheint mir ein Ansatz zu sein. So, dann auch auf anderen Ebenen davon auszugehen, wir machen bestimmte, öffnen Spielräume. Also zum Beispiel in Gesetz, in Abweichungskompetenzen zu verankern für Kommunen, weil die örtlichen Gegebenheiten mal anders sind. Oder von Genehmigungsfiktionen auszugehen. Oder bei Ersatzbauwerken zu sagen, wir brauchen kein neues Planfeststellungsverfahren mehr, sondern da hat ja schon mal eines gestanden. Das heißt Spielräume, Experimentierklauseln einzuführen. Diejenigen in der Verwaltung zu belohnen, die bereit sind, auch ins Risiko zu gehen. Das heißt eine Fehlerkultur zuzulassen. Nicht diejenigen, die zu bestrafen, sondern denen zu sagen, mach das. Wenn es mal irgendwas schief geht, sag mir das, aber du wirst darüber nicht bestraft. Oder hast darüber Nachteile, Karrierenachteile oder was weiß ich alles. Das ist ein Ansatz, von dem man natürlich weiß, das kann ich nicht irgendwo festschreiben oder einfach ex cathedra erklären. Aber ich glaube, wir brauchen dringend eine Art Verwaltungsmodernisierung, die diesen neuen Mindset versucht zu vermitteln und auch in den Ausbildungsgängen zu befördern für diejenigen, die zukünftig in dieser gesamten Verwaltung über alle Gebietskörperschaft, Kommunen, Länder, Bund Verantwortung haben.
Wir hatten ja auch mal die Idee einer Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passt, war ja gerade erst im Kanzlerduell mal wieder zu sehen. Ich habe mir vor kurzem mal das Steuersystem in Finnland erklären lassen und auch die Digitalisierung eben dessen, wo man im Endeffekt die Steuererklärung vorausgefüllt nach Hause geschickt, also nicht nach Hause, sondern digital in seine Inbox bekommt und man sich dann einloggt und sagt, entweder ist alles okay. Oder ich möchte daran noch Anpassungen zu meinen Gunsten vornehmen. Aber auch daraus wieder diese Verantwortung eigentlich rauszunehmen und zu sagen, okay, der Staat sagt, das ist unser Vorschlag, den kannst du annehmen und alles ist erledigt. Oder du kannst Anpassungen einfordern mit Dokumenten, die du dann noch einreichst und so weiter. Auch da wieder führt aber auch dazu, dass wir natürlich von den Bürgern und Bürgerinnen mehr Vertrauen in das System sozusagen dahinter brauchen, weil natürlich die ganzen Datenquellen angezapft werden, Bankkonten und so weiter und so fort, damit man das auch wirklich vernünftig berechnen kann. Wozu bei uns wahrscheinlich viele gar nicht so bereit wären, weil dieses Vertrauen nicht da ist. Wobei ja natürlich die Finanzämter trotzdem auf Konten zugreifen könnten in der Prüfung. Einmal auch da wieder, wir würden doch wahnsinnig viel entlasten können, wenn wir das so machen würden. Und gleichzeitig, wie bauen wir denn dieses Vertrauen bei den Bürgern und Bürgerinnen auf, auch wenn wir generell über Digitalisierung sprechen, dass die auch bereit sind, diese Tools zu nutzen und auch ihre Daten da preiszugeben?
Also Ihr Beispiel in Finnland ist natürlich wirklich der Spitzenleistung. Das ist schon europäisch absolute Erstklassigkeit. Wobei ich das deutsche Steuerwesen oder die deutsche Steuerverwaltung an einem Punkt in Schutz nehmen muss. Wenn Sie nur in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis sind, dann können Sie Ihre Steuererklärung auf einer Seite machen, Vor- und Rückseite. Und das Finanzamt prüft eigentlich nur, wenn es größere Abweichungen gibt gegenüber der Steuererklärung des Vorjahres. Also das ist schon vereinfacht. Nicht auf einem Bierdeckel, aber immerhin auf einer Seite. Kompliziert wird es zugegebenermaßen dort, wo Sie zusätzliche Einnahmequellen haben. Aus Vermietung und Verpachtung, landwirtschaftlichen Betrieben oder einem landwirtschaftlichen Betrieb oder bezogen auf Finanzanlagen und dergleichen. Also wenn Sie die Anlagen zu Ihrer Steuererklärung auch noch immer ausfüllen, mit hinzufügen müssen, dann wird es sehr kompliziert. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe mal mit einer Riege von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Existenzgründern 22 Vorschläge gemacht für Steuervereinfachung. Unter uns, meine Partei wollte das nicht machen. Weil die Finanzer sagten, das ist ja zunächst mal in der Jährlichkeitsfixierung mit Mindereinnahmen verbunden. Und mein Argument war, das mag ja sein, dass es in der ersten Jahresentstehung mit Mindereinnahmen verbunden ist, in der zweiten auch. Aber in der dritten und vierten haben wir mehr Dynamik und es ist mit Mehreinnahmen verbunden, weil wir die Leute entfesselt haben. Diese Logik war politisch nicht zu vermitteln, auch nicht bei der SPD im Jahre, ich glaube, 2014, 2015, als sie das machte. Mit sehr guten Vorschlägen dieser Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und ich glaube 4 oder 5 Existenzgründer. Und meine Frage war, nennt mir die 10 bis 15 verrücktesten Steuerbestimmungen aus eurer Sicht, die euch daran hindern, das zu tun, was ihr eigentlich unternehmerisch wollt. Die kriegten wir auch zusammen. So, aber ist 10 Jahre her. So, bezogen auf dieses Misstrauen habe ich ein aktuelles Beispiel, das mich selber betrifft und mir wirklich Pickel ins Gesicht treibt. Ich hatte bis vor kurzem ein 450-Euro Beschäftigungsverhältnis. Das Einzige. Ich bin ein Einzelunternehmer, aber hatte eine Assistentin, die auf 450-Euro-Basis beschäftigt wurde. Das ist inzwischen gekündigt, weil die leider erkrankt ist. Daraufhin kam die Deutsche Rentenversicherung und möchte eine Betriebsprüfung bei mir machen. Mit einem Aufwand, das können Sie sich nicht vorstellen. Wobei es eigentlich nur um 2 Zahlungsströme geht. Nämlich geht den 450-Euro-Betrag, der vertraglich festgelegt ist, und die Sozialversicherungsabgaben, die aber ja abgebucht werden von der Knappschaft. Das heißt, es ist alles transparent. Und trotzdem wollen die einen Wust von Unterlagen bei mir haben. Dann habe ich die informiert, ich glaube Mitte März, dass dieses Beschäftigungsverhältnis am 31.03. beendet ist. Habe ihnen das Kündigungsschreiben, alles mitgeteilt, sowohl der Rentenversicherung in Köln wie der Knappschaft, ich glaube, in Bochum oder in Dortmund. Daraufhin melden die sich, dass ich jetzt nochmal eine Erklärung abgeben oder Unterlagen geben müsste mit Blick auf die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses. Das heißt, mein Brief reichte da gar nicht aus. Ich gehe inzwischen, ich übertreibe nicht, in die 5. Runde einer Korrespondenz mit der Rentenversicherung und der Knappschaft über ein 450-Euro-Verhältnis, Beschäftigungsverhältnis, und frage mich, wie passt das eigentlich zu dem Grundsatz der Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit auch des Einsatzes der personellen Ressourcen? Haben die sich nicht um was anderes zu kümmern als um eine Betriebsprüfung eines einzigen 450-Euro-Vertrages? Ich meine, wenn die das jetzt hören, was ich ihnen sage, dann werde ich wahrscheinlich bestraft, indem ich noch 2 Briefe kriege, nach dem Motto, dem treten wir jetzt aber richtig in den Hintern. Ja, das ist nicht zu fassen.
Da sind wir übrigens Leidensgenossen.
Unwahrscheinlich.
Das Thema habe ich auch gerade.
Ich werde nie wieder einen 450-Euro-Vertrag schließen. Ja. Sondern ich werde zukünftig die Dienstleistungen, die ich brauche, bei jemandem, der selbstständig unternehmerisch tätig ist, einkaufen. Das ist der Effekt davon mit dem, was die bei mir gemacht haben.
Ja, ich bin genau in derselben Situation gerade. Ich habe gleiche Diskussion.
Aber witzig.
Wenn wir zum Abschluss nochmal ganz kurz, weil Sie es auch gerade so schön gesagt haben, auf Ihre Partei zu sprechen kommen. Wie viel Sorge haben Sie denn um die SPD momentan, auch im Hinblick auf die Zahlen, auf die Umfragen und natürlich auch das Wahlergebnis?
Ja, ich mache da keinen Hehl, dass ich da sehr verhalten bin. Denn ich habe es ja nach den Wahlniederlagen 2009, nach der Wahlniederlage 2013, für die ich selber Verantwortung habe, nach der Wahlniederlage 2017 schon dreimal erlebt, dass die große Prüfung stattfinden sollte, was waren die Gründe für die Wahlniederlage der SPD. Dann war 2021 ein Erfolg, den die SPD, glaube ich, missverstanden hat, weil sie dachte, sie hätte gewonnen. Der Punkt war, die Union hatte verloren. Und Olaf Scholz ist gewählt worden als derjenige, der im Vergleich zu seinem Konkurrenten Armin Laschet als der entscheidungsfreudigere und führungsstärkere wahrgenommen worden ist. Und das hat die SPD missverstanden in dem Sinne, jetzt fängt aber ein sozialdemokratisches Jahrhundert an. Schweres Missverständnis. So, und jetzt steht sie wieder vor der Frage, was waren die Gründe für den Absturz auf, ich glaube, 16,5 oder 16,7%. Das heißt, die Ankündigung habe ich aus 2009, 2013, 2017 alle im Ohr, aber passiert ist nichts. Das heißt, ich bin sehr verhalten, ob wirklich schon bis Juni zum Parteitag der SPD da wirklich fundamental und zwar sehr selbstkritisch geforscht wird, woran das liegt. In meinen Augen liegt es sehr stark daran, dass die SPD jedenfalls über die letzten Jahre oder sogar das letzte Jahrzehnt sehr häufig gedacht hat, dass sie aus der Addition legitimer Minderheitsinteressen, ich sage legitimer Minderheitsinteressen, parlamentarische Mehrheiten entwickeln kann. Und das ist ein Fehler. Sie kriegen parlamentarische Mehrheiten nur, wenn sie die Anliegen und wenn sie die auch Sorgen der gesellschaftlichen Mehrheit zum Gegenstand machen. Man kann über ein Cannabis-Gesetz reden. In meinen Augen ein völlig vermurkstes Ding, wenn Sie je mit Polizisten oder mit Staatsanwälten gesehen haben. Man kann über eine Änderung des Namensrechts reden. Man kann auch über die Frage eines Selbstbestimmungsrechts, was das Geschlecht betrifft. Aber wenn man darüber hinaus das Thema von bezahlbaren Wohnungen, dem Zustand der Schulen, der Zustand der Infrastruktur, der Sicherheit in mehrfacher Hinsicht, der äußeren Sicherheit, der inneren Sicherheit, der sozialen Sicherheit, der Arbeitsplatzsicherheit nicht zu den prioritären Themen macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man keine Mehrheiten kriegt.
Ich weiß, im Rückblick in die Glaskugel schauen ist immer ein bisschen schwierig, aber wäre denn die Wahl aus Ihrer Sicht vielleicht anders verlaufen, wenn man sich für einen anderen Kandidaten entschieden hätte?
Es war schlechterdings nicht möglich. Sie können nicht einen amtierenden Bundeskanzler zwei oder drei Monate vor einer Wahl quasi in die Schublade stecken, dann einen anderen Kandidaten zaubern, der sich ja auch irgendwo abgrenzen muss gegen den noch amtierenden Bundeskanzler und damit zu einer Art Tohuwabohu an der Spitze der SPD führt. Das wird bestraft. Das geht nicht. Insofern war diese Frage, ob anstelle von Olaf Scholz Boris Pistorius hätte kandidieren sollen, in meinen Augen immer eine sehr aus der Retorte, politischen Retorte entwickelten Frage, die mit der politischen Praxis nichts zu tun hatte.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind jetzt Ende 70. Wenn Sie auf den politischen Nachwuchs heute schauen, stimmt Sie das eher optimistisch oder pessimistisch?
Das ist die Killerfrage, die Sie da gerade stellen. Stellen Sie sich mal vor, ich würde mich dazu äußern und reden wie mein eigener Großvater. Früher war alles besser. Dann habe ich vielleicht einen Shitstorm an der Backe, der mich vom Stuhl reißt.
Charlotte Knobloch hat vor kurzem zu mir gesagt, sie ist sehr optimistisch, weil die junge Generation heute viel politischer denkt, als sie das bei vorherigen Generationen mitbekommen hat.
Ja, sie denkt anders politisch. Sie denkt nicht parteipolitisch, sondern sie denkt insbesondere mit Blick auf, ich glaube, sehr, sehr themen- und anliegenbezogen, was ja nichts Falsches ist. Aber was ich bedauere, daraus wird ja im Sinne einer Förderung des Parlamentarismus kein neuer Schub, keine Dynamik entwickelt. Das kann man ja sehen bei der Mitgliederentwicklung und bei der Altersstruktur von Parteien. Meine Wahrnehmung ist, dass jedenfalls, nehmen wir mal die 15- bis 30-Jährigen, nicht im Traum daran denken, in eine Partei einzutreten, auch vor dem Hintergrund, warum soll ich mir diese Mühen der Ebene antun und gegen die alten Säcke da auch noch antreten, die mir sowieso erstmal schildern, stell dich mal hinten an und früher war alles besser, sondern sie engagieren sich anders. Das, was ich allerdings damit verbinde, ist, dass eventuell es immer weniger Frauen und Männer gibt, die sich in Parteien, und die sind nun mal konstitutiv wichtig für einen Parlamentarismus, immer weniger engagieren. Und bei den jungen Leuten auch sehe, dass es teilweise an einer Gesamtschau auf die politischen Felder fehlt, weil das eigene im Vordergrund stehende Anliegen so absolut gesetzt wird, manchmal so maximalistisch auch vertreten wird, dass darüber, wie soll ich sagen, das gesamte Spektrum der Politik in den Hintergrund geraten kann. Das sieht man inzwischen gelegentlich auf Parteitagen, wo jedenfalls aus den Arbeitsgemeinschaften der jeweiligen Parteien ihre spezifischen Anliegen so absolut gesetzt werden, dass man den Eindruck hat, dass darüber eine Art Gesamtaufstellung dieser Partei über das gesamte politische Spektrum in den Hintergrund geraten kann. Zumal dann diese Gruppen auch die artikulationsstärksten sind.
Ihr Parteigenosse Kevin Kühnert hat gerade erst ein langes Interview in der Zeit gegeben, in dem er erklärt hat, dass er sich aus der Politik vor allem auch deshalb zurückgezogen hat, weil er sich nicht mehr sicher gefühlt hat, weil er sehr viele Angriffe aushalten musste. So geht es ja sehr vielen Politikern und Politikerinnen heute. Der Ton ist sehr rau geworden, um es mal milde zu sagen. Ist denn Politiker heute überhaupt noch ein attraktiver Beruf bei all dem, was damit einhergeht?
Nein, deshalb haben sich, wie ich finde, Wählerinnen und Wähler mit der Frage auch zu beschäftigen, wie sie mit Politikern umgehen. Und das bedeutet natürlich, sie nicht mundtot zu machen in ihrer Kritik, aber die Umgangsformen mal sehr schnell stärker in den Mittelpunkt zu stellen, bis hin auch zu einem gewissen Respekt, der zu zollen ist bei allen Meinungsverschiedenheiten oder sogar auch allen Empörungen, wo aber erkennbar bestimmte Umgangsformen nicht mehr gewahrt werden, die eigentlich unsere Großmütter und Mütter uns beigebracht haben. Die Gespräche sind sehr leicht nachvollziehbar, schon auf der kommunalen Ebene, indem ein Mann oder eine Frau zu seiner Partnerin oder Partner 23.30 Uhr nach Hause kommt und sie sagt, warst du wieder so lange in dem Kommunalausschuss? Übrigens sind unsere Kinder gerade wieder in der Schule gemobbt worden, weil du da für die Schulen zuständig bist. Dann habe ich heute 6 Anrufe gekriegt, weil die Laterne längst um die Ecke kaputt war. Dann ist unser Streitgespräch neulich auf der Terrasse, wird kolportiert, ob wir jetzt in Scheidung sind. Und das Grundstück, das wir gerade an der kommunalen Grenze gekauft haben, wird debattiert als Vorteilsnahme und Vorteilsgewährung. Sag mal, bleib doch zu Hause, guck mit mir Sportschau oder Tatort. Warum machst du den ganzen Kram? So läuft das. Und dann sagt der oder die nach der Zeit, ja, warum mache ich das eigentlich? Zumal damit ja keine Bereicherung verbunden ist. Nicht? Die kriegen eine minimale Aufwandsentschädigung. Und ich vermute mal, dass von allen, die politische Mandate haben in Deutschland, 80-85% kommunale Mandate haben. Und nun stellen wir uns mal vor, dass bei den nächsten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, 20.000 Mandate, es nicht mehr genügend Frauen und Männer gibt, die sagen, ich bewerbe mich darum. Und was heißt das für die demokratische Substanz unserer Gesellschaft?
Wir haben jetzt gerade, wenn wir das aktuelle Kabinett anschauen, hat ja Friedrich Merz mal was versucht, was ja von vielen immer gefordert wurde, auch Leute aus der Praxis hineinzuholen. Und bekommt dafür direkt schon wieder aus einer anderen Ecke Schelte, dass man das ja so nicht machen dürfe.
Ja, idiotisch. Völlig idiotisch. Diese reflexartige Konfrontation, die immer stattfindet, die finde ich auch, sie versucht von vornherein ja bestimmte Meinungen zu tabuisieren oder Vorschläge. Ich meine, das ist auch die Reaktion auf den Vorschlag von Frau Baas, gegebenenfalls die Pensionisten des öffentlichen Dienstes in die Sozialversicherung oder in die Rentenversicherung einzubeziehen, vor dem Hintergrund einer dramatischen Lage der Rentenversicherung. Man muss dem Vorschlag nicht folgen, aber die Kommentare, die gleich hochaggressiv, fast vernichtend dann geäußert werden, statt erstmal einen solchen Vorschlag auf den Tisch zu lassen und reifen zu lassen, abzuwägen und dann zu sagen, das funktioniert nicht. Es gibt übrigens Gründe, dass es nicht funktioniert oder dass es mit negativen Effekten auch aus finanzieller Hinsicht verbunden ist, was ich gar nicht in Abrede stelle. Aber diese reflexartige Konfrontation, nur weil jemand einen solchen Vorschlag macht, das ist schädlich für die öffentliche Debattenkultur.
Kurze Abschlussfrage, wenn Sie in die Zukunft schauen, sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch?
Ich bin aus einem Grund bin ich optimistisch, weil ich glaube, der Problemdruck ist inzwischen so groß, und zwar mit Blick auf die exogenen Veränderungen oder externen Veränderungen aus globalen Entwicklungen, übrigens nicht nur mit Blick auf Sicherheit, sondern auch mit Blick auf Wirtschaft, Handel, Migrationsfragen, eine zunehmend sich multipolar und weniger kalkulierbar entwickelnde Welt, wie auch aufgrund von internen Versäumnissen, dass ich sage, unter dem Druck sind wir geradezu gezwungen, tätig zu werden und den Maschinenraum dieses Staatswesens zu ertüchtigen und Reformprojekte zu initiieren und vor allen Dingen umzusetzen. Das ist der Punkt, wo ich sage, ja, diese Legislaturperiode kann gelingen und weshalb ich nur alle auffordern kann, unabhängig von ihrer parteipolitischen Präferenz, einer solchen neuen Bundesregierung Erfolg zu wünschen. Denn wenn sie keinen Erfolg hat, dann habe ich eine Vorstellung davon, wie das am Ende einer solchen Legislatur turnusgemäß irgendwann 2029 zu weit größeren Spannungen und Auseinandersetzungen führen kann.
Dann hoffen wir mal, dass der Staat wieder handlungsfähiger wird und dass Sie uns noch lange in beratender, aktiver Rolle erhalten bleiben.
Das wollen gar nicht alle.
Ich schon. Ich danke Ihnen für die Zeit.
Ich danke Ihnen, Herr Fürk.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.